Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nummer 138 und wie kann es anders sein, wir haben über T100 so ein bisschen schon Vancouver und wir sind dann wie so oft mal wieder richtig abgeglitten, was ungeplant war, über einen Lionel Sanders Video, Red S heute Thema und was das ist, damit lasse ich euch jetzt einfach mal alleine und sage viel Spaß beim Podcast, wir gehen kurz rein in die Werbung und dann geht's hier auch schon los.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ah, so, direkt rein. Heute 18 Uhr angesagt. Görke hat keine Zeit. Wer war zu spät? Das erste Mal, dass Görke-Man vor Stackenborg im Call war. Also ein, zwei Mal ist schon passiert. Aber die Regel ist eigentlich, dass du mir noch schreibst, ich mach mir noch einen Kaffee.
Eigentlich ja.
Das ist übrigens das Gleiche mit Fred Funk.
Ja, siehst du?
Der schreibt auch immer, hier... Los geht's, ich mache mir nur noch schnell einen Kaffee. 2 Minuten.
Das sind die Jungs, also die den Funk haben. Aber wir haben, guck mal, kaum sind wir
oder,
wieder zu zweit.
Oder das ist so dieser Profi-Lifestyle. Weißt du, du hast den ja nie richtig abgelegt, außer dass du nicht mehr so viel trainierst. Aber den Rest, der ist ja bei dir so.
Einmal Profi, immer Profi.
Einmal Profi, immer Profi. In allen Belangen, egal was, in allen Lebenslagen. Was er macht, das macht er zu 1000%.
Ja, das müssen wir jetzt ja diskutieren, wenn wir auf die Episode von letzter Woche eingehen müssen, was wir ja noch machen müssen. Weil ich natürlich mit diesem Ludolf-Kommentar, das hat Ruben uns ja danach noch geschickt. Und das war ja, man könnte beleidigt sein, wenn man sich diesen Typen anguckt, aber man muss natürlich auch lachen. Ich weiß aber genau, was Ruben meint. Und letztendlich ist es ja wirklich so, dadurch, dass ja alle Trainingseinheiten aus meiner Feder sind, weiß ich natürlich, wo im Gehirn die vergraben sind. Und das Witzige ist, das hat nämlich Ruben vergessen zu sagen, dass ja natürlich Annalena Füllbrand, Anni ja schon viel, viel, viel länger mit mir zusammenarbeitet. Also Anni ist ja jetzt wirklich, ich glaube, seit 8 Jahren oder 9 Jahren dabei. Und er hat ihr natürlich auch seine super fancy, überarbeitete, guck eine Sekunde hin und weiß, wo es ist, Datei zugeschickt. Und womit arbeitet Anni? Natürlich noch mit meiner.
Ja, weil die mittlerweile im Gehirn auch abgespeichert hat, wo was ist. Die hat nach deinem Haufenprinzip gelernt.
Genau.
Und arbeitet jetzt weiter damit. Ja, am Ende, ne? Viele Wege führen nach Ruhm. Oder wie heißt es so schön?
Genau. Aber wir haben, guck mal, ich wollte gerade sagen, kaum sind wir zu zweit mal wieder unterwegs, haben wir gleich wieder die richtige Etikette. Beide schön ordentlich weißes Hemd, weißes Sommerhemd.
So sieht's aus, bei dem Wetterchen, ey.
Ja, krass.
Ich meine, 30 Grad, die ganze Woche wird warm. Frankfurt wird, wie die letzten Jahre eigentlich immer, außer wo ich gestartet bin, zum Glück,
einen Hitzerand. Ich bin auch gestartet.
Ach ja, du bist ja auch gestartet.
Da war auch noch was.
Ich dachte, starten, ins Ziel kommen und
auch
so.
Oh, wie asozial, wirklich. Und das ist ja eigentlich wirklich mein Wetter. Und letztes Jahr haben wir ja bis vorher auch noch so geschwitzt.
Überleg mal, wie heiß das war. Boah. Ich hatte richtig Panik, ne? Ich habe mir
wie
alles
sauer wir waren.
Mit diesen
du hast ja sogar noch das Band
so
organisiert. Du hast
ey,
ja
das habe ich in Bonn angezogen bei 15 Grad, weil mir ist ja immer zu heiß eigentlich.
Stimmt, da gingen die Psychospielchen los, als du das Band rausgeholt hast und gedacht hast, guck mal Görke, was Tom uns noch organisiert hat. Mach ich uns? Nee, er hat nur 2 bekommen, nur für Tom und mich. Und ich hatte mir ja aber 1 organisiert von Basti, aber das habe ich natürlich Günni gegeben.
Ach ja, genau, so war's.
Genau, so war's. Deswegen wäre es aber gut. Und dann regnet es echt wie fies. Wie haben wir geflucht, als wir den Streckencheck gemacht haben? Also, weil das so sau warm war mit Sepp noch.
Da waren wir ja, das ist geil, das haben wir auch eigentlich, glaube ich, noch nie besprochen. Oder vielleicht im Podcast drumherum, ich weiß nicht mehr. Aber wir haben ja wirklich überlegt, fährst du jetzt wirklich mit Aerohelm oder nicht? Weil bei deinem Einfahren da ist uns ja die Suppe einfach so vorne rausgelaufen. Ich glaube, hätten wir da schon einen Core-Sensor dran gehabt, dann wäre das sauber unter 38,5 Grad Hitzetraining durchgegangen, das Ding.
Safe.
Da haben wir nochmal richtig schön Reiz gesetzt, 2 Tage
vor Rennen. Da habe ich mich richtig gefreut, weil das eigentlich ja mein Wetter ist. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, es hätte nichts verändert bei mir, weil einfach ich war einfach nicht vorbereitet und muskulär zu platt. Aber wie gesagt, ich hatte früher in der Vergangenheit immer bei so ätzendem Wetter zu kämpfen. Wobei natürlich, alter Schwede, 33, 35 Grad, das ist schon.
Ja,
boah,
du
Halleluja.
Darfst nicht vergessen, so dieses geile bis 25, 26, das wird dann am Ende natürlich auch warm und hart und so. Aber wenn es da wirklich so 32, 33, also deutlich drüber ist, ja, da muss man im Tag schon wirklich Form, Nutrition, Hydration, Kühlung von Anfang an, auf dem Rad auch schon. Da musst du alles zusammenkriegen, damit das Ding nicht in die Hose geht. Also, das sind schon richtig taffe Bedingungen.
Wer es hinbekommen hat, er hat wieder seinem Namen alle Ehre gemacht. Finn Große Frese. Alter Schwede, hast du es mitbekommen?
Klar, Klagenfurt.
Aber sowas von souverän. Wirklich richtig, richtig stark. Und das war ja auch ein krasses Hitzerennen. Das waren auch 33, 34 Grad. Günni war ja am Start. Und es ist echt unfassbar. Er hatte ja letztes Jahr in Glücksburg, oder letztes oder vorletztes Jahr, einen Defekt, als er vorne war beim Radfahren. Und dieses Jahr, und ich kenne wirklich keinen Athleten, der sein Rad so gut in Schuss hat wie Günni. Also ich denke mal, Magnus Dittler wird es noch besser machen, wenn Eggy erzählt, dass der an seinem Rad alles selber macht. Aber den kenne ich ja nicht persönlich. Aber Günni kenne ich halt persönlich. Und der ist wirklich, der hat ja nicht ohne Grund Ingenieurwesen auch mal studiert. Und der hat sein Rad richtig im Schuss, der hatte wieder einen Platten.
Direkt aus T1.
Alter Schwede, T1 raus, ich morgens Telefon an, Nachricht, denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann hatte er wirklich ein Dorf weiter nächsten Platten und hat dann ein Rad bekommen, wo die Scheibe nicht funktioniert hat mit der Scheibenbremse. Also wo das halt einfach nicht harmoniert hat.
Ah ja, Mist.
Und das ist dann natürlich echt so, wo du so denkst, oh Mann, im Grunde genommen natürlich, also wir sind jetzt noch am Alternativplan, er hat auch schon ein bisschen was im Kopf, was wir machen werden oder was er machen wird. Ist jetzt so das erste europäische Rennen gewesen, wenn man mal Lanzarote wegnimmt, ist natürlich auch ein europäisches Rennen, aber ist so das erste Rennen jetzt auf dem Festland quasi Europas, Ironman-Rennen. Da hat man natürlich noch relativ viele Alternativen, aber es ist natürlich super frustrierend. Aber dementsprechend habe ich das Rennen natürlich verfolgt. Und vorne war ja relativ schnell so eine Gruppe unterwegs, wo Finn natürlich auch als Topschwimmer mit drin war.
Ja.
Und ich habe immer nur die Splits gesehen, aber er war immer so bei den Splits an dritter, vierter Stelle.
Ja, irgendwann war er dann weg und dann habe ich schon gedacht, das Ding lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen.
Nee, und dann hat er aber 120, ist er dann nach vorne.
Genau.
Also wirklich mega cool, wenn es dann so war, wie der Tracker es angedeutet hat.
Bilderbuchmäßig gemacht, ne, eigentlich. Also in der Gruppe bleiben bis 120, 140, dann nochmal eine Attacke setzen, Lücke reißen, genau. Das Ding nach Hause laufen. Ja. Also so, wie es eigentlich der Coach oder wahrscheinlich fast jeder Coach gerne am liebsten hätte, wenn man von außen drauf schaut. Also schon richtig stark gemacht. Und ich habe halt auch gedacht, okay, jetzt wird es halt spannend, kriegt er das Ding so durch oder gibt es irgendwo nochmal einen Hitzeschlag? Also weil das ist ja, bei dem Wetter kann dir halt alles passieren auf dem Marathon, ne? Entweder du kriegst es durch oder es liegt so ein bisschen auch an Typsache natürlich, aber da, selbst wenn du
Hitze gut kannst. Zumal er ja auf Hawaii auch wirklich, wirklich gestruggelt hat, also da war es genau. Echt ein ganz, ganz langer und harter Tag, hat er aber auch super durchgezogen, also muss man halt auch sagen. Aber nein, also wirklich riesen Glückwunsch an dieser Stelle. Hut ab, sauber, souverän den ersten Ironman-Sieg nach Hause gefahren. Ich meine, er hat es ja schon in Frankfurt letztes Jahr angedeutet und auch mehrfach schon auf der Halbdistanz, was er kann. Also auch letztes Jahr in Glücksburg, das war ja extrem souverän, wie er das Ding abgeschossen hat. Und er hat natürlich alles an der Hand. Er kommt halt ganz vorne mit aus dem Wasser raus, ist dann in the mix, was halt einfach elementar ist, wie man es ja auch beim PTO-Race gesehen hat, wo es dann ja wirklich auch so für Fred nicht so lief. Also ich hab mir den Podcast schon runtergezogen, will ihn mir unbedingt noch anhören, weil das natürlich wirklich, boah, ganz, ganz kurz und kleiner Spoiler, wie ist er drauf?
Wie Fred halt ist, ne? Der nimmt
Profi,
halt,
ne?
Profi in Rot knallt. Schon das Positive aus dem Race und es war die schnellste 73 Laufzeit, die er je hingelegt oder schnellste Mitteldistanz-Laufzeit, die er je hingelegt hat. Und das halt mit dem Ironman-Training. Und er analysiert halt immer super gut. Er hat ja alle Daten, er sammelt alle Daten und weiß, ey, Samorin 3 Tage nach der Höhe, Scheißrennen. Jetzt 3 Tage nach der Höhe, Scheißrennen. Und er hat natürlich auch gesagt, ey, anders trainiert ein bisschen als sonst. Plus Hitze,
er konnte nicht
Höhe. Nicht schwimmen, Rippending, also da ist natürlich viel zusammengekommen und ja, ich finde halt bei Fred immer, ich würde halt manchmal super gerne reingucken, ist es wirklich so, wie er es nach außen erzählt und gibt und ich versuche ja dann auch im Podcast immer so nachzubohren und so, aber ich beiß da auf Granit, es ist, ja, ich glaube, der ist halt wirklich so. Dass er halt, klar ist er im Ziel dann erstmal abgefuckt und genervt, dass es wieder nicht lief. Ja, und das hat er auch im Post deutlich gemacht dann, ne? Da sagt so, die mentale Energie ist bald aufgebraucht für die
Was
Saison.
Drei Wochen vor der ersten Langdistanz nicht gerade optimal ist.
Was nicht optimal ist, aber dann guckt er sich halt alles an und schaut, Woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen?
Und sucht sich dann die positiven Sachen raus und dann sagen, ja, on to the next one. Ne? Das ist halt auch, wo wir da bei den Sprüchen sind, wieder bilderbuchmäßig. So wie Finns Race-Plan und Execution, so ist es halt auch, wie Fred mit Rückschlägen umgeht. Da einfach gucken, okay, was war nicht ganz kacke, was war vielleicht sogar gut und woran hat das, was nicht lief, gelegen? Und wenn man da eine Begründung für findet, dann ist man, glaube ich, im Kopf her, kann man das dann vielleicht schneller abhaken. Und ich meine, was willst du machen, ne? So, das ist ja, ja, am Ende ist halt so, hast du in Rot jetzt ein gutes Rennen, ist die ganze Saison super gut und der Rest egal.
Absolut. Und vor allem, das, so bin ich auch drauf gekommen, weil das zeigt halt einfach, ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, wenn du dir anguckst, ich habe das Rennen auch wirklich nahezu komplett gesehen, war natürlich Primetime, du wolltest noch was sagen?
Das muss ich dir noch mitgeben, weil du jetzt in deiner Analyse startest und ich will dich dabei nicht unterbrechen. Freds beste Aussage, und die muss ich dir mitgeben, da wirst du dich auch noch freuen, wenn du den Podcast hörst. Ja, und außerdem sagt Nils ja immer, wenn du auf T100 gut bist, dann machst du keine gute Langdistanz.
Ja, aber kann man. Ich habe ihm tatsächlich geschrieben, weil klar, ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie mit dem Sport zu tun hat und wer dann auch noch mit Profiathleten zu tun hat und selber auch mal einer war, wobei natürlich niemals dieses Kaliber. Aber na klar, denkst du jetzt nicht Hurra, aber das stimmt schon. Er ist logischerweise auch müde, er hat sich auf was anderes vorbereitet. Aber natürlich bist du enttäuscht, ist ja ganz klar. Aber, und das wollte ich sagen, es ist ja irgendwie auch logisch, wenn du siehst, wie der Punk da abgeht, was da für eine Gruppe vorne ist, mit Martin van Riel, mit Rico, mit Mika und mit Kyle Smith und die da wirklich, also bilderbuchmäßig, Mika meinte ja, dass er irgendwie im Nachgang jetzt, vielleicht war er irgendwie unaufmerksam, ich habe auch so zwei, drei Situationen gesehen, wo der Race Ranger so ein bisschen geblinkt hat, wo ich auch so dachte, boah, das war aber halt auch immer diese Durchfahrt von T, von der Wechselzone und sowas alles und ich meine letztendlich, wenn du gesehen hast, wie er auch danach wieder gefahren ist, keiner der vier Jungs hat es ja nötig, sich irgendwo reinzuhängen. Also, dass das jetzt wirklich kein Lutschen ist im Sinne von, ich versuche hier die Gruppe zu halten und versuche irgendwie den Abstand maximal auszunutzen. Das war, glaube ich, bei diesem Kaliber, den die vier hatten, ganz klar. Aber was halt einfach krass ist, ist tatsächlich, wenn du halt nicht mit den Jungs aus dem Rad kommst, dann kannst du die absolute Radmaschine sein. Die fahren dir halt um die Ohren. Einfach auch die Dynamik, dann natürlich wieder so die Motorräder, dann natürlich auch ganz klar dieses psychologische Ding. Ich meine, das ist ja das, was wir auch schon oft an Sam Long gesagt haben, was halt einfach so faszinierend ist bei dem Typen, dass der da halt im absoluten Niemandsland aus dem Wasser rauskommt. Die ersten, weiß ich nicht, anderthalb Stunden auf dem Rad sieht er die Jungs nur am Wendepunkt. Und wenn es gut läuft, wird der Abstand halt kleiner und er motiviert sich. Und dann beim Laufen holt er halt trotzdem einen raus. Also das ist mental ja wirklich so eine Meisterleistung. Man hat aber ja letztes Jahr auch gesehen, was auch ihn das kostet, wo er dann ja, ich glaube, in Singapur war es, wo er völlig zusammengebrochen ist. Oder in der
Dubai,
Wüste oder so. Dubai, genau, wo er halt einfach auch gesagt hat, ey, das ist so hart, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist halt einfach klar, wenn dann auch so ein Weltklasse-Athlet wie Fred, wenn der halt zwei, drei Wochen lang nicht schwimmen kann, dann verlierst du halt diese Zeit und dann bist du halt nicht im Wasserschatten drin und dann geht's halt nicht so. Man hat's ja bei Nico irgendwie auch ein bisschen gesehen, der halt auch nicht so unbedingt den Kontakt hatte. Und was ich halt spannend fand, war, als Sam Long dann von hinten gekommen ist, dann ging ja bei Fred auch wieder ein bisschen die Power, dann ist er ja auch mitgefahren. Und ja,
das
wie du's
spoilere
gesagt
ich jetzt
hast,
nicht, das hat er genau im Podcast beschrieben, super geil. Ach, geil. Müsst ihr euch anhören,
ja,
wenn ihr noch nicht
drauf
gehört hat.
Freue ich mich drauf und wie gesagt, er ist tatsächlich gut gelaufen und ich habe halt auch gedacht, du fährst halt einfach in Rot so Rad wie, also schwimmst du wie immer, dann fährst du so Rad wie in Samorin und läufst so wie in Vancouver und dann läuft der Laden doch. Also das
perfekt,
ist ja, und ich meine,
dass
wirklich alles zusammenkommt, das ist halt einfach selten und das ist dann halt bei den A-Rennen und wie du es gesagt hast, ich meine, der Typ hat ein Höhentrainingslager nach dem anderen gemacht, hat Hitze-Prep gemacht in Australien, also der hat ja überhaupt noch nicht zusammen trainiert. Ah ja, genau, und ich habe noch geschrieben, und wenn er drei Wochen mit Chabot zusammenschwimmt, kommt er eh vorne aus dem Wasser raus. Also wenn das Dreamteam wieder unterwegs ist da, dann läuft der Laden auch. Und aber es ist halt echt cool, es sind nur noch zwei Wochen, ne? Also jetzt dieses Wochenende ist nochmal irgendwie so ein klein bisschen aufatmen, wobei Ironman 70.3 Nizza auch in absoluter Top-Besetzung, also viele Top-Favoriten da, die sich natürlich auch die Strecke angucken wollen, logischerweise, einmal für die Ironman-WM und dann auch für die zukünftige 70.3-WM.
Hast du im Kopf, wer da ist? Ich hab noch gar nicht geguckt.
Nee, ich habe nur gesehen, dass Martin van Riel da ist, da natürlich viele Franzosen, auch der Franzose, der in Aix-en-Provence so saustark war, weißt du, der mit der Vane oder wie er heißt, Blumi mitgelaufen ist, lange Zeit und dann am Ende, glaube ich, Vierter geworden ist, meine ich. Also schon ganz gut besetzt. Aus deutscher Sicht Nico Mann wieder am Start, der ja durchaus schon mal solche Rennen halt auch gerade, wenn es schwer wird, wirklich gewonnen hat. Ironman 70 3 Mallorca, dann, ich weiß gar nicht, die Sables war es, glaube ich, letztes Jahr. Da war er auch richtig stark. Also definitiv eine Strecke für Nico. Und dann die Woche drauf, du hast es schon gesagt, es wird aller Voraussicht nach wieder ein Hitzerennen werden. Der Ironman Frankfurt und das Line-Up, ich meine, das werden wir dann nächste Woche besprechen. Aber das ist schon echt alter Schwede. Das ist also wirklich, wirklich krass und ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht an der Strecke sein kann. Wärst du hinfahren?
Ich weiß es noch nicht.
Ist ja nicht so weit von euch, oder?
Wenn es richtig gut läuft ohne Stau, Stunde 40 so. Also müsste man eigentlich machen, dass man da kurz hin, weil gerade mit der Startliste. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Rot ist viel spannender, weil alle, die in Rot starten, haben noch kein gutes Rennen gehabt. In Frankfurt gewinnt halt Blumi. Wenn man es mal provokant sagen will. Das ist so, ja, es ist immer cool, wenn da eine große Startliste ist, wenn halt Blumi da ist, dann ja.
Mach die Rechnung nicht ohne Patrick.
Ja, ich sag das. Patrick war in Frankfurt noch nie gut. Das ist ja dieser Home-Turf-Fluch, den er unbedingt mal brechen muss. Das wäre
außerdem ist kein September-Oktober.
Ja, genau. Und es ist kein September, Oktober. Das kommt noch dazu. Und also es wäre super geil, wenn es so wäre. Ne? Und ich habe ja, also ganz oft, wenn ich irgendwen abgeschrieben habe oder gesagt, das ist eh klar, ist es ja genau anders passiert. Deswegen mache ich das jetzt so. Weil bei dem Line-Up habe ich halt keinen Bock, dass es ein langweiliges Rennen wird.
Aber Detlef ist auch am Start.
Ja, ich weiß, das stimmt. Also das könnte auch wieder sein, Detlef und Blumi verheizen sich und dann kommt Patrick und läuft sie alle
neutralisieren
nieder.
Sich und dann läuft Patrick da, ich wollte sagen, als erster unter 230.
Ach, jetzt machst du mich schon
wieder heiß. Ja, es ist schon, das wird schon, es ist einfach echt krass, also weil PTO müssen wir auch nochmal final abschließen, weil das war wirklich so ein Rennen, wo ich halt einfach die ganze Zeit davor saß, weil halt auch einfach wieder die Strecke so war, dass es halt einfach monsterspannend war und diese Konstellation, wie sie halt wirklich vorne versucht haben, irgendwie sich zu egalisieren. Wie unglaublich cool, auch Kompliment an dieser Stelle an Mika im Zelt geblieben ist, wirklich
ein Penalty,
einfach nur verpflegt,
eine Zeitstrafe
du hast
bekommen.
Echt keinerlei, also einfach nur akzeptiert das Ganze, keinerlei Diskussion, Kyle Smith, ich meine, das war schon bitter, das war irgendwie letzte Runde, 5 Kilometer vor T2, wo du echt so denkst, Alter, und ich meine, man hat ja vorher gesehen, wie die gefahren sind, also dass sie halt wirklich einfach auch...
Ja, also ich gebe dir da voll recht, aber A, finde ich es gut, dass diese Strafen passieren. Und B, ist es ja eine relativ klare Regel. Das Ding leuchtet und du musst vorbeifahren. Und wenn das Ding leuchtet und du fährst nicht vorbei, bist du halt in der Draft Zone und fertig. Das ist die Regel.
Und so war es?
Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, aber das hat ganz geil Fred auch nochmal beschrieben, wo er dann irgendwo aufgefahren, hochgeguckt, rot, vorbei und dann Sam Long vor ihm auch wieder eingesperrt. Ja, immer noch rot bei Sam. Und Sam ist halt den Berg hochgeflüht wie irgendwas, wo er dann irgendwie 3 Minuten 500 Watt treten musste. Das ist ja auch dieses Ding, warum bei der T100 nach dem Schwimmen da auch so ein Zug drin ist vorne. Wenn da irgendwer in Rot fährt und vorbei muss am ganzen Zug und damit 500 Watt vorne drauf stiefelt, dann meinst du, was da eine Geschwindigkeit drin ist einfach.
Ja, logisch.
Wenn du halt dann hinten mit deinen 360, 340, 310 Watt erstmal sagst, Rhythmus finden und vorne fährt halt einer irgendwie, weil er überholen muss, mit 500 vorbei, dann ist halt eine Dynamik drin, die natürlich da so schnell die Geschwindigkeiten einfach hochhält und dementsprechend ist es so. Und ja, das hat Fred ganz geil beschrieben, weil sie das reingerollt, hat rot gesehen, hat gesagt, ja, wenn es rot leuchtet, ich muss vorbeifahren, wenn es einer sieht, kriege ich halt eine Minute. Und dann bin ich bei Sam, versucht reinzuslotten, immer noch rot, musste ich da auch vorbei. So, und am Ende ist es ja genau so. Und die Kampfrichter werden ja irgendwo gesehen haben, rot und hat sich dann zurückfallen lassen. Oder also ist dann klar eine Tatsachenentscheidung, aber die verlassen sich ja auf die, denke ich jetzt mal einfach so, würde ich jetzt mal in den Raum werfen, auf die Lichter. Und das kannst du ja dann auch mal das erste Mal eigentlich durch den geilen Race Ranger super gut bewerten. So,
hast
und wenn
recht.
Die Regel, solange die so ist, die Regel, wenn die wäre. Du kannst 3 Sekunden oder 5 Sekunden in Rot sein und dann schnell auf die Bremse drücken und dich zurückfallen lassen. Aber die Regel ist ja, laut meinem Verständnis, Rot, du musst ausscheren und vorbei.
Absolut. Nee, da hast du auch echt recht.
Egal, ob du vorher fair gefahren bist.
Nee, hast du auch recht. Stimmt auch.
Also, ich bin 90 Kilometer fair gefahren, nur 10 Kilometer nicht.
Nee, hast du auch total recht. Also definitiv, wenn das so wirklich so war und das wird es ja gewesen sein, bin ich 100% bei dir. Und ich meine, letztendlich ist es wirklich eine Regel, die halt auch einfach anwendbar ist, die klar ist, wo es hinterher keine Diskussion gibt. Und du kannst ja nicht sagen, 5 Kilometer vor T2 wird das Ganze neutralisiert. Also das haut halt auch nicht hin. Was ich
aber, du musst ja auch nicht auf 20 Meter fahren, fahr halt auf 25 Meter, dann bist du safe.
Ja, absolut. Nee, absolut. Und ich bin auch nur deswegen drauf gekommen, weil Mika halt einfach, zumindest das, was man gesehen hat, wirklich das Ding akzeptiert hat, ins Strafzelt, ins Penalty-Zelt gefahren ist, sich verpflegt hat, einfach extrem cool geblieben ist.
Ja.
Und Carl Smith ja doch eher dann diskutiert hat, hat ja auch immer noch ein gutes Rennen gehabt. Aber ich glaube, das ist halt einfach dieses immer positiv bleiben, was natürlich in so einer Situation unfassbar schwer ist, aber was halt auch wieder die Psyche von Mika zeigt, der dann halt einfach sagt, nee, ich nutze das jetzt hier einfach, um mich zu verpflegen. Und danach ist er dann ja auch wieder, es ist ja krass, wie der dann weitergefahren ist, was am Ende ja aber wie, auch wieder ein Gamechanger war, weil er dadurch natürlich Jelle Gehns nach vorne gefahren hat. Das fand ich halt schon krass, weil Jelle Gehns war ja schon über eine Minute zurück, war glaube ich 1,40 zurück. Und das wäre dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer gewesen, weil so weit war Martin van Riel dann ja doch nicht hinten raus. Und du weißt ja selber, wie das ist, wenn du da halt den Sieg schon so ein bisschen schnuppern kannst. Ich meine, abgesehen davon, alter Schwede, ist Jelle Gehns gerannt. Abartig, also auch Wahnsinn. Technisch und mit einer Frequenz und einem Zug nach vorne. Also das war wirklich Weltklasse. Logischerweise, sonst gewinnst du so ein Ding nicht. Also wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber das Rennen an sich halt auch einfach wirklich extrem cool. Also auch Mika, wie er dann tatsächlich den 3. Platz dann ja erkämpft hat. Rico auch ein unfassbar couragiertes Rennen gemacht nach seinem Sieg in San Francisco. Muss man ja auch erstmal wieder hinkriegen. Also ich meine, der ist halt wirklich so stabil jetzt dabei. Und der ist halt einfach auch echt immer noch jung. Und klar, das ist natürlich, das sieht man ja dann auch. Das ist ja auch ein bisschen das, was Sebi so knallhart in der Analyse über Fred gesagt hat, wo er gesagt hat, wenn du halt einfach Leute hast wie Jelle Gehns und Martin van Riel, die halt die 10 Kilometer schon deutlich unter 30 Minuten gelaufen sind, dann ist es natürlich, wenn du halt mit denen zusammen vom Rad steigst, verdammt schwer. So, und dann siehst du es ja auch irgendwie optisch, dass es, also von der Ökonomie her, glaube ich, kann Rico wirklich noch sehr, sehr viel tun. Aber da ist er natürlich auch bei Philipp in sehr, sehr guten Händen. Die arbeiten definitiv, ja technisch einfach auch sehr, sehr viel. Also da wird mit Sicherheit auch einiges passieren in den nächsten Jahren. Aber wenn du dann halt einfach so einen Martin van Riel oder auch Jelle Gehns dagegen siehst, das war schon sehr faszinierend, wie Jelle Gehns vorbeigegangen ist an den beiden und Martin van Riel sich dann halt einfach reingehangen hat, weil der wahrscheinlich wusste, dass Jelle von hinten kommt.
Ja, und also dann waren die weg.
Dann waren sie weg, so, und dann hat halt Mika einfach diesen Kampf ums Podest echt eiskalt für sich entschieden, geiler Battle wieder mit Kyle Smith.
Also so stark, einfach back to back, zweimal dritter Platz, das muss man wirklich sagen, das musst du erstmal auf diesem Niveau so hinbekommen, mit dieser Zeitstrafe, wie du es geschrieben hast, so cool zu bleiben, da irgendwie sich aufs Rennen zu fokussieren, nicht zu sagen, ah, jetzt ist das Rennen zu Ende, sondern ich verpfleg mich und sehe es vielleicht sogar positiv irgendwie, ich ruhe mich kurz aus, verpfleg mich sauber und ziehe weiter durch. Und klar hat er dann irgendwie Jelle noch mit nach vorne gebracht. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ist für ihn, war es vielleicht sogar gut, weil ein Jelle schneller vorne war und ein Martin und die vorne versuchen mitzulaufen und auch ein bisschen mehr vielleicht dann auf der Strecke oder federn lassen, als wenn sie einfach so nur ihr Tempo vorne durchlaufen können. Und dann geht der ein oder andere hinten vielleicht doch noch ein bisschen mehr hops und man kommt doch noch dran. Und am Ende 3. Platz, alles richtig gemacht, saugeiles Rennen.
Außerdem sind sie ja beide bei Ben, also da wird dann halt auch der Trainer zufrieden gewesen sein.
Ja,
ein bisschen, 1 und 3. Klein bisschen Teamorder. Mika hat Jelle Gehns wieder nach vorne gefahren. Ein bisschen,
das war geplant. Radsport.
Nein, natürlich nicht, aber wirklich stark. Und dann ja der Mann, den ich ja irgendwie auch echt cool finde, wenn er mal mit seinem Charlie Chaplin-Sprung ins Ziel springt, Benito Lopez, der dann auch wirklich mit Staccato-Schritten da, alter Schwede, einfach auch nochmal durchs Feld geflügt ist. Und das war schon, ich meine, er war deutlich hinter Mika, aber das war schon krass. Und dann war das ja auch echt cool, hast du es gesehen, dass Kyle Smith ja dann noch tatsächlich gekrampft hat. Nee. Der hat dann ja wirklich, der hatte, glaube ich, hinten in der Oberschenkelrückseite wieder Krämpfe und konnte am Ende gar nicht mehr vorlaufen und hat sich dann immer noch nach Rico umgedreht, weil er wirklich Schiss hatte, dass Rico dann nochmal von hinten kommt. Der war halt richtig, richtig im Arsch im Ziel auch. Also
ich muss mir mal kurz das Fenster haben. Hier ist jetzt draußen Musik angegangen gerade, nicht, dass die im Podcast ist.
Boah, hier ist schon wieder Karneval,
Party,
oder?
Ja, hier ist schon wieder Party.
Sensationell. Aber auf jeden Fall ja wieder echt extrem beeindruckende Leistung von den Jungs. Und bei den Frauen natürlich auch ein unfassbar spannendes Rennen und eine Julie Durand, die wieder unfassbar durchs Feld geflügt ist. Also wirklich, wirklich krass. Aber gegen Taylor Nipp war diesmal kein Kraut gewachsen. Also ja, das waren irgendwie, weiß ich nicht, San Francisco, Vancouver, das waren Rennen, muss man sagen. Die haben irgendwie gehalten, was die T100 verspricht.
Das ist, ja, also am Ende ist es so, diese Dinger, diese Battles und so, das wird halt wirklich immer, immer geiler. Und dadurch, dass dann immer mehr, ja, auch es doch so passiert, dass halt die gleichen Charaktere gegeneinander racen, kommen halt diese Battles schon zustande. Ich bin aber immer noch auf dem Punkt, dass mir das dann in Summe
zu wenig, Starter,
wenig
ne?
Pros sind, so mit den 20. Und wenn ich dann das angucke, da es fehlt dann so ein Dark Horse oft. Und klar kommt das dann mal über die Wildcards, aber diese Wildcards sind halt nicht mehr die Wildcards der letzten Saison. Dadurch hast du natürlich auch das, dass du die Bekannten sich immer mehr battlen, aber die richtig guten anderen, die konzentrieren sich dann halt auf Ironman Pro Series, so, ne? Und die clashen dann halt maximal dann irgendwie vielleicht Nizza, Hawaii, Rot, was auch immer, Frankfurt aufeinander. Ja, ich finde die Rennen geil, ich verfolge die, aber es ist jetzt nicht, dass ich sag, oh, ich könnte nicht ohne T100 leben. So, das ist schon.
Nee, wobei wir natürlich, irgendwie. wo wir bei Dark Horse sind, auch wieder Schande auf unser Haupt, denn die ist nur unwesentlich langsamer gelaufen als Julie Deron, nämlich nur 7 Sekunden. Wieder Top 10, Daniela Kleiser.
War also, das eigentlich auch Dani, die fast vom Orca gefressen wurde? Hast du diese Aufnahmen gesehen?
Ja, aber das war doch, da waren doch schon alle aus dem Wasser raus, oder nicht?
Nee, es gibt doch so eine Eurosport-Aufnahme, so ein Reel.
Ja, aber da haben sie sich doch, glaube ich, nur, da haben sie sich da nicht nur drüber unterhalten.
Da war die Schwimmerin und auf einmal taucht hier der Orca auf. Ich glaube, das war Dani.
Gut, dann das erklärt das auch die Laufzeit, weil die halt einfach noch so viel Adrenalin im Blut hatte.
Alter.
Das ist schon.
Nein, aber Spaß beiseite. Ja, das ist, also was Dani Kleiser da in den letzten Wochen abgerissen hat am Programm, so wie viele Rennen und wie stark die überall war. Und
zwischendurch auch noch beim 70 beim Eagleman Vierte geworden, ne? Darf man auch nicht vergessen.
So, also, das ist so krass einfach stark. Und immer mit so krassen Laufleistungen und Rad ja auch komplett solide. Das Einzige, wo es halt so ein bisschen off ist, was sie erstmal nach hinten bringt, ist halt leider das Schwimmen. Da frage ich mich jedes Mal, ey, was würde passieren, wenn die da vorne irgendwie mit aus dem Wasser kommt? Da müssen sich da auch viele, würden sich da nachher umgucken.
Na gut, dann ist sie, also ist wie Anne Haug. Also das ist ja, das nimmt sich ja nicht mehr viel. Das ist ja einfach, ja. Also läuferisch gesehen.
Ja, ja, ja.
Das ist schon extrem beeindruckend. Und also da muss definitiv, wird da wahrscheinlich im Winter mal ein Schwimmblock gesetzt werden. Weil da zählt ja einfach tatsächlich jede Minute. Und das ist natürlich dann auch wieder so dieser Punkt, warum natürlich solche Leute wie Nico oder auch Fred mit der Schwimmleistung bei der T100 dann auch raus sind, weil halt einfach das Feld so klein ist. Du hast dann halt einfach nicht mehr die Jungs, die irgendwie mit denen aus dem Wasser rauskommen. Also der Abstand wäre, ich meine, Fred ist halt einfach alleine geschwommen. Das ist halt einfach, oder mit Nico dann zusammen, zu zweit, so die beiden Not gegen Elend. Ich glaube, die beiden wissen, wie ich das meine, weil die ja beide auch einfach extrem stark schwimmen können. Aber wenn du halt den Kontakt zur Gruppe verlierst, dann ist halt einfach Pustekuchen. So, und wenn du dann natürlich ein größeres Feld hast, dann hat es natürlich eine komplett andere Dynamik und dann kannst du natürlich auch wieder von nach vorne kommen.
Da ist eine also, Gruppe, das zieht dich mit, du hast überall Gruppendynamiken, das vom genau, Mindset dann hast du alles.
Dann hast du irgendwelche Torbendix-Matzens dieser Welt, die halt auch nicht so wahnsinnig gut schwimmen, die aber halt eine unfassbare Horsepower haben und die dann halt einfach durch die Dynamik, so wie es ja jetzt letztendlich auch Sam Long war, nach vorne kommen. Und da entsteht dann halt auch wieder so eine zweite Luft dann irgendwie und dann racest du dann halt doch auf einmal wieder zumindest um die Top Ten und ja, also es ist natürlich transparent. Was halt geil wäre, wäre einfach 70-3 Ironman-Rennen mit 20-Meter-Regelung. Das wäre halt wirklich, wirklich cool und irgendwie klar sind dann halt einfach die Gruppen extrem lang, wenn du 20 Mann hast. Ich meine, beim Ironman Klagenfurt war auch zwischenzeitlich, glaube ich, 14-Mann-Feld unterwegs. Das sind dann halt einfach 280 Meter. Das ist halt einfach ein Viertelkilometer. Das ist dann natürlich brutal weit auseinandergezogen. Aber wenn du dann halt einfach genau das so anwendest, wie du sagst, dann musst du halt sagen, okay, will ich jetzt weiter nach vorne, dann muss ich halt so lange an der Gruppe vorbeifahren, bis mein Range Ranger grün anzeigt. Und dann darf ich wieder reinscheren. Also wenn du irgendwo siehst, dass sich vorne eine Lücke auftut, dann, und eigentlich ist es ja wenn es so ist, wie du eben erklärt hast, ist es ja relativ einfach anwendbar. Und dann wird's halt ein transparentes, faires Rennen und mit 20 Metern, das weiß jeder, ist es halt einfach nochmal komplett anders als die 12 Meter bei Ironman. Und ich fände so irgendwie doppelte Größe, 40 Starter, das wäre halt irgendwie cool, dann hast du halt einfach auch mal andere Charaktere da drin. Und weil man hat's ja auch gesehen, auch solche Leute wie Lionel, müssen wir gleich auch unbedingt nochmal drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, ist ja gestern erst aufgeploppt. Also definitiv ein Thema, was wir anreißen müssen, wo wir uns aber vielleicht auch mal wieder Support reinholen müssen. Denn
können wir uns Pia nochmal richtig gut mit reinholen?
Denn das ist ja wirklich ein Thema, was ja doch ich als Trainer natürlich schon extrem auf der Pfanne habe, also diese negative Energieverfügbarkeit bei den Athleten, die ich oder die wir halt betreuen, ist mir das wirklich extrem wichtig. Und ich meine, eigentlich ist es ja auch in den letzten Jahren, wir reden immer wieder über das Fueling, wir reden davon, wie wichtig das Ganze ist. Aber das Spannende war ja tatsächlich, dass auch Lionel, ich habe mir extra nochmal das Video angeguckt, und er halt einfach gesagt hat, dass er halt einfach den Grundbedarf quasi, dass er halt einfach von 2000 Kilokalorien Grundbedarf ausgegangen ist und halt einfach in den Trainingseinheiten alles gut gefuelt hat und da wirklich darauf geachtet hat, sogar auch gemessen hat quasi, wie viel Kalorien verbrenne ich im Training. Das sind dann 5000 Kilokalorien irgendwie an einem Killertag, und dann versucht er halt diese 5000 Kilokalorien zu essen. Und dann hat er halt diese 2000 Kilokalorien on top gerechnet, dass du aber natürlich, wenn du so ein Typ bist, dass du dann eher 3.000 bis 3.500 Kalorien noch verbrennst. Das hat er halt vergessen. Und auch dieses Lean Body Fat, was er hat, also er war ja wirklich so dünn wie ewig nicht. Gerade auch Training in der Hitze, das verbrennt dann halt auch nochmal mehr und so. Und das ist tatsächlich einfach ein Thema, wo immer noch viel zu wenig drüber geredet wird, was irgendwie oftmals dann auch tatsächlich noch eher so in der Frauenecke ist, wo das Thema Cortisol dann ja auch nochmal eine Rolle spielt. Deswegen nüchtern Training gerade bei den Frauen ja wirklich gefährlich ist. Einmal natürlich aufgrund des Zykluses, aber auch, weil Frauen, wenn sie aufwachen, von Natur aus einen hohen Cortisol-Level haben. Und wenn sie dann ohne zu essen ins Training starten, wird halt noch mehr Cortisol ausgeschüttet. Und zu viel Cortisol ist halt einfach nicht gut. In dem Moment, wo du halt einfach deinem Körper Kohlenhydrate gibst, das reicht einfach schon eine Banane oder ein halber Riegel, geht der Cortisol-Level erstmal runter. Also es geht dann gar nicht darum, unbedingt um die Kalorien, die du für die Einheit benötigst, wenn du jetzt einen lockeren 40 Minuten Auftaktlauf machst, sondern einfach darum, den Cortisol-Level erstmal runterzubringen. Und ich finde, so bei den Frauen hat man das halt oftmals so, dieses Red S im Blick. Bei den Männern, wie gesagt, ich als Trainer habe da schon noch einige Athleten, wo ich immer denke, ey Leute, ihr müsst einfach noch mehr essen. Also gerade auch Athleten, die halt einfach sehr, sehr viel Watt produzieren. Die halt einfach, weil das sind halt einfach viel Watt, sind halt einfach ein sehr hoher Grundumsatz, das sind sehr viele Kalorien. Und da muss man halt einfach tatsächlich essen, 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 essen. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass du dir in jeder Trainingseinheit deine 80 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde reinhaust, hast du halt einfach ja einen riesen, riesen Bedarf. So. Und wenn du dann halt Athleten hast, die halt auffällig oft krank sind oder die dann halt tatsächlich auch häufig zu Verletzungen neigen, dann deutet das halt einfach darauf hin. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, zu Kalorien zu tracken und auch beim Essen das abzuwiegen, weil ich finde, das Essen ja tatsächlich auch einfach viel mit Genuss zu tun hat und viel mit Freude zu tun hat. Und in dem Moment, wo man halt einfach Sachen so, ja, so abmisst, bekommt das so einen Beigeschmack im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es halt einfach so Arbeit. Und das darf Essen eigentlich nicht sein.
Ja, wenn du so misst, dann ist es ja auch der erste Weg irgendwie mal ein bisschen weniger, weil leicht ist ja gut und so, ne? Ich finde, genau. das ist ja auch so oftmals dann der erste Punkt. Das Krasse ist wirklich.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich habe dieses Jahr mir echt immer, jede Session, ich habe richtig, richtig gut immer gefuelt und ich bin immer nach Hause gekommen und war auch fit und hatte gar nicht unbedingt so super Hunger oder so, sondern habe mir dann erstmal nochmal einen Eiweißshake reingehauen oder so und dann je nachdem wann du trainierst, kommt dann meistens ja, wenn du noch arbeitest oder es in der Woche machst, eh dann die erste oder die nächste Mahlzeit irgendwann. Hab da dann gegessen, und wenn ich viel trainiert habe, dann ist bei mir immer so das, dass ich halt vor dem Schlafengehen abends auf der Couch immer nochmal quasi eine vierte Mahlzeit so richtig reinschiebe.
Snaggy Snacksen.
Ja, wo dann nochmal richtig was reingeht bei mir. Und das Krasse ist, ich bin heute, bin ich gefahren, auch so eine, ja, was heißt 87, 88 Kilometer Runde. Bin so, ja, ganz gut mit Zug, sage ich jetzt mal, gefahren. Ich glaube, ich hatte 230 Watt Average oder sowas, und ich hatte immer zwei Flaschen Kohlenhydrate dabei. Ich hatte heute aber nur eine dabei. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, glaube ich, in eine Wasser reingemacht, habe vergessen, Pulver reinzuschütten. Mhm. So, und hatte dann zugedreht, weil ich ein bisschen im Brass war, als ich los war, hatte aber noch Gels hinten drin. Und dann bin ich so eine halbe Stunde vor zu Hause, habe ich so dieses Gefühl gehabt, was ich ewig nicht mehr hatte. Also jetzt kein Hungerass oder sowas, ne, sondern dieses so, eigentlich brauchst du jetzt nochmal was. Und dann war bei mir aber so, weil ich genau das Lionel Sanders-Ding gesehen hatte, ich probiere das jetzt nochmal aus. Ich esse jetzt nichts mehr und falls, also nicht jetzt dieses Red S oder irgendwie reinzukommen, aber ich probiere dieses Gefühl nochmal aus, ich fahre jetzt nach Hause, und wenn irgendwie ich merke, okay, die Energie geht weg, kann ich ja immer noch schnell das Gel snacken. Bin nach Hause gerollt und hatte auch überhaupt keine Probleme, das ging easy. Und dieses Gefühl, das hatte ich vor, keine Ahnung, als ich angefangen habe mit Triathlon, irgendwie, ich bin jede Einheit so zurückgekommen.
Ja, klar.
Ich bin jede Session so zurückgekommen. Als ich hier war, ich habe das Rad hingestellt an die Hauswand, Radtrikot aufgemacht, bin rein, habe mir erstmal irgendein süßes Getränk aus dem Kühlschrank geholt, hab mir Brote rausgeholt, Nutella, und habe richtig reingeschaufelt. Weißt du, und das hätte ich alles lösen können, hätte ich eine halbe Stunde vorher noch ein Gel mit 30 Gramm Carbs gegessen. Und das ist krass. Und ich war dann eine Stunde nach dem Radfahren oder anderthalb Stunden fast nicht zu gebrauchen.
Ja, ja, klar, das ist
wobei. Aber es war mir gar nicht mehr so bewusst. Das ist, also wo wir jetzt drüber sprechen, das ist so krass. Und ich habe das bewusst heute nochmal ausprobiert und auch so reingeführt in den Körper. Und ich war wirklich eine Stunde danach, konntest du mit mir nichts machen, wo ich sonst immer jetzt trainiert habe und nochmal wieder direkt an den Rechner oder sonst was, wenn du dich gut fuelst. Mindfuck. So krass ist, also ich, das war ein Punkt, den ich noch heute mitbringen wollte quasi. Ich habe so extra für den Podcast eigentlich ausprobiert. Dann witzig, dass du das jetzt ansprichst mit Lionel, auch mit dem Red Essen, so dieses Thema. Aber ey, das habe ich so krass nochmal gemerkt, weil ich wirklich dieses Jahr so gut wie, glaube ich, noch nie immer meine Sessions einfach gefühlt habe. Weil ja, es ist viel mehr Wissen da, ich achte viel mehr drauf, ich packe die Trinkflasche auf eine Waage, kipp dann das Pulver rein, ich weiß auch wirklich, wie viel ich drin habe, nicht so nach Gusto, mal drei Scoops, mal ein Scoop, und ist irgendwie, der Scoop hat auch immer eine andere Größe, und so richtig weiß ich gar nicht, wie viel Gramm Carbs ich jetzt in Pulver in die Flasche geschüttet habe. Das war so früher meine Normalität. Und was das für einen Unterschied macht, ist so, so, so krass.
Und das ist ja auch nicht ohne Grund, dass wir so häufig darüber reden. Ich meine, wir haben jetzt mit Sebi schon häufig darüber geredet, wir haben mit Gorgos häufig darüber geredet, wir haben mit Andi Greipel extrem darüber geredet, weil er auch nochmal erzählt hat, weil er ja wirklich so in der Generation war, wo du halt einfach noch fünf Stunden mit einer Flasche Wasser gefahren bist, und was das für ein Gamechanger ist, wenn du halt einfach fünf Stunden fährst und deine 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zunimmt. Das ist jetzt aber ja eigentlich eher so Fueling und ja, also klar hängt das alles miteinander zusammen, aber Red S, also vielleicht werden wahrscheinlich auch relativ viele da sein, die nicht wissen, was es ist. Es ist Relative Energy Deficiency, so heißt es richtig, sorry, in Sport. Das ist halt immer schwer, wenn man zwischen Deutsch und Englisch hin und her dengelt. Also halt einfach wirklich eine negative Energieaufnahme, dass du halt immer ein latentes, negatives Energiebilanz hast, dass du immer mehr verbrauchst, als du zuführst. Und das halt immer in einem Rahmen, ja, wo du halt dann auch so über diese 500 Kilokalorien eher Richtung 1000, 1500 Kilokalorien gehst. Wenn man abnehmen will, ist ja 500 Kilokalorien so die Zahl, wo man sagt, da hast du halt keine Heißhungerattacken, da kannst du auch noch Leistung bringen. Dein Körper merkt nicht, dass du in einer negativen Energiebilanz bist. Das ist eigentlich das, was man anstrebt, wenn man abnehmen will. Dann nimmst du halt so roundabout, ja, so um die 100 Gramm, 80 bis 100 Gramm Fett pro Tag ab, wenn du halt bei diesen 500 Kilokalorien bist. Was aber natürlich auch extrem schwer zu tracken ist. Aber das Problem ist, dass wenn du halt einfach ein austrainierter Athlet bist, Athletin bist, dann nimmst du nicht ab, obwohl du eben in dieser negativen Energiebilanz bist. Und das ist ja das, was Lionel auch gesagt hat, dass er halt einfach er hat halt einfach nur 4% Körperfett oder momentan wahrscheinlich sogar noch weniger und ist halt einfach absolut am Limit unten und hat halt latent diese niedrige Energieverfügbarkeit, hat immer zu wenig Energie zugeführt und nimmt aber nicht ab. Und dann denkst du natürlich, du bist in der sicheren Seite. Das ist aber halt einfach eine Schutzfunktion vom Körper. Und das wirkt sich halt hormonell extrem schwierig an. Du hast dann halt genau. Sehr, sehr leicht Neigung zu Verletzungen. Deine Libido
Ermüdungsbrüche ist halt
Ermüdungsbrüche, super, ganz super genau, krass anfällig. Ganz häufig. Und das habe ich tatsächlich, also ich habe wirklich, also wenn wir Ermüdungsbrüche bei Athleten haben, das ist jetzt natürlich nicht bei allen der Fall, aber das sind, in der Regel sind das immer so Athleten, die gefühlt extrem austrainiert sind. Die halt wirklich am absolut unteren Gewichtslimit sind und wo du eigentlich immer sagst, ja, nimmst du genug Energie zu dir, Vitamin D, das ist dann natürlich einfach so ein kleiner Schutz, aber hat jetzt auch mit Red S nichts zu tun, aber klar, führt natürlich auch dazu, dass einfach deine ganze
Red S hat ja sogar auch trotzdem, dass wenn du Red S hast und so, du checkst ja dann die Blutwerte, kann auch ein Marker sein, dass du Vitamin D mal extrem niedrig hast.
Ja,
ne? Also
klar.
Das kommt aber dann immer nur, top, deswegen bist du halt auch so anfällig dann auf die Ermüdungsbrüche genau. Und sowas.
Ja. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass Vitamin D, wenn du Vitamin D substituierst, das natürlich jetzt nicht Red S ausschließt, das wollte
ich
damit sagen.
Ja, klar.
So, weil da achte ich natürlich bei den Athleten auch ganz, ganz extrem drauf. Aber dieser Zusammenhang halt einfach zwischen Ermüdungsbrüchen und dieser negativen Energiebilanz, die ist halt einfach wirklich da. Und ja, das ist halt eben, weil du hast es auch gesagt, im Ausdauersport, das ist halt einfach so dieser Fluch, dass du halt in dem Moment, wo du halt leicht bis schnell läufst. So, und das ist natürlich, das ist ja auch das, was Lionel meinte, wo er gesagt hat, Alter, ich habe so geile Laufsplits und das lief halt einfach so gut. Und er hat sich ja auch Gedanken gemacht über die Kalorienaufnahme im Training halt. Und ihm ist das ja auch so ein klein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, als er dann halt einfach nochmal durchgegangen ist, was ist eigentlich mit mir los, was habe ich gerade eigentlich für eine Verletzung, auch wieder so schonungslos ehrlich, wie er dann halt einfach so ist.
Einfach gut. Einfach
und auch, auch ja nicht, manchmal ist es ja auch so ein bisschen so naiv gefühlt, wenn er halt, ja, jetzt gehe ich zu dem Trainer und jetzt volumenbasiert, nee, jetzt Laktat gesteuert und jetzt irgendwie doch bei viel. Ich meine, diese Saison war extrem erfolgreich, er hat wirklich auch Erholungszeiten eingehalten, hat halt auch gesagt, sobald er sich irgendwie komisch gefühlt hat, Nichols hatte, hat er sofort rausgenommen, hat nicht drauf trainiert und jetzt hat er halt einfach 2 Wochen lang extreme Schmerzen gehabt, hat MRTs gemacht, hat Scans gemacht und hatte eigentlich gar keinen Befund. Das ist, glaube ich, das Krasse daran. Und ist dann zu irgendwie einem Physiotherapeuten gegangen, der ihm schon 2-3 Mal geholfen hat oder Osteopathen und ist dann auf das Thema gekommen. Und ich finde das halt einfach wirklich nochmal extrem wichtig, dass man das halt nochmal anspricht, weil jetzt ist halt auch gerade so wieder diese Wettkampfsituation, du hast es auch gesagt, auch extreme Hitze. Also extreme Hitze im Training einmal. Und das ist jetzt wirklich natürlich eine fiese Phase, weil jetzt sind wieder so die Wochen, 2 Wochen vor Rot, 1 Woche vor Frankfurt. Man hat die letzten Key-Sessions auf dem Programm. Und man will natürlich nochmal gucken, fahre ich jetzt auch so meine Race-Pace-Intervalle, das, was wir immer sagen, also beißt euch nicht fest, lasst jetzt die Form kommen, der Tag X ist dafür da, um zu gucken, was ihr könnt, nicht die Trainingseinheiten vorher, die sollen jetzt einfach nochmal so ein bisschen einen Reiz setzen, die sollen auch nochmal eine Spannung bringen, die sollen auch nochmal eine Spezifik bringen, aber die sind nicht dafür da, um auszutesten, was ihr drauf habt, das ist wirklich, das ist
und
der Race-Day.
Ganz wichtig noch, dass ohne Scheiß, das müssen wir wirklich nochmal, glaube ich, wichtig in diesem Zusammenhang sagen, für Frankfurt ist jetzt ab Montag Race Week und ja, es wird heiß, aber macht bitte nicht in der Race Week noch irgendwie groß Experimente mit Hitzeanpassung und fahrt dann mittags los, wenn es 33 Grad sind oder so, sondern trainiert halt dann, wenn nochmal irgendwie ein bisschen Intensität draufsteht, das lieber morgens, wenn es wirklich noch kühl ist, die Nächte kühlen zum Glück noch ein bisschen ab, morgens hat man noch so 17, 18, 19 Grad, da kann man noch super die Sessions easy durchziehen. Nutzt das lieber, dann habt ihr euch euren Rhythmus auch auf den frühen Start so ein bisschen gepolt, das ist wichtiger, also macht da keine irgendwie jetzt, also Samstag wird hart, ich fahre Mittwoch nochmal bei 33 Grad mittags in der Sonne und mach da meine Aktivierung, das kostet euch einfach zu viel Körner.
Genau, und auch wenn, ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit vor der Arbeit zu trainieren, wenn man dann doch vielleicht erst nach Feierabend die Trainingseinheit absolvieren kann, rechnet einfach auch 5-10% Differenz zu den Werten sonst ein, weil Hitze ist halt einfach nochmal ein Treiber. Also wenn ihr halt, sagen wir mal, 250 Watt fahren wollt, dann könnt ihr auch mit 220, 230 Watt zufrieden sein. weil es halt einfach heiß wird. So, mhm. Und diese Hitze, die kostet halt auch dann zusätzlich nochmal mehr Energie. Also da muss man wirklich extrem vorsichtig jetzt sein in den nächsten Wochen. Die Trainingseinheiten sind ja eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen. Dieses Wochenende ist natürlich für Rot nochmal so ein Wochenende, wo viele wahrscheinlich nochmal so einen letzten langen Lauf haben werden, wo sie vielleicht auch nochmal eine lange Radausfahrt rennspezifisch haben, wo sie viel in Race Pace unterwegs sind. Vielleicht auch nochmal einen kurzen Koppellauf machen. Das macht schon alles Sinn. Aber da müsst ihr halt wirklich die Intensität anpassen, müsst euer Trinkverhalten anpassen, müsst ganz wichtig Salze zufügen. Könnt auch da natürlich dann auch nochmal ein klein bisschen an der Nutrition arbeiten, auch nicht ganz nach oben dosieren, was die Kohlenhydrataufnahme anbelangt. Also das ist ja so der große, ja, das Schwierige, dass man halt in der Hitze eigentlich mehr Energie verbraucht, aber halt aufgrund der Kühlung nicht die Energie umsetzen kann, die man aufnimmt. Also wenn ihr bisher 100 Gramm pro Stunde zugeführt habt und es wird ein extrem heißer Tag, dann arbeitet lieber mit 80 Gramm, damit ihr auf der sicheren Seite seid und keine Darmprobleme bekommt nachher im Rennen. Also das ist wirklich etwas, da ist jetzt definitiv weniger mehr. Und natürlich auch Lionel Sanders wohnt in Phoenix oder in Tucson in der Wüste Arizonas. Das ist dann halt auch so ein Ding, was er halt auch nicht berechnet hat, ne? Und auch so diese Indikatoren, nachts schlecht schlafen, häufig auf Toilette gehen und sowas. Also da muss man wirklich so ein klein bisschen auf sich hören und dieses, boah, ich bin so super austrainiert und siehst du fit aus, das hört man natürlich auch gerne.
Ja, aber das ist halt die Gefahr. Ja.
Das ist die Gefahr. Und ich meine letztendlich, du hast es eben gesagt. Das
immer auf Blumi schauen.
Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Dass du ja es auch geschafft hast, also du hast gerade gesagt, du hast so viel gefuelt, wie du es vorher noch nie gemacht hast.
Und nein, und vor allem auch so
konsequent.
Nicht nur konsequent, sondern wirklich gesteuert. Also ich habe mich wirklich darum gekümmert.
Professionell, genau.
Dass ich gucke, wie viel Carbs packe ich in die Flasche, dann kurz zusammenrechne, wie viele Stunden bin ich unterwegs und dann noch ein extra Gel in die Trikottasche packe, falls ich irgendwie doch härter fahre oder irgendwie ich merke, es wird weniger, dass ich immer nochmal nachlegen kann. So, ohne dass ich dann zwangsläufig eine Tanke brauche oder sonst was. Und wenn ich noch länger gefahren bin, dann musst du eh mal irgendwie Getränke auch auffüllen. Dann haust du halt noch einen Snickers oder so on top rein. Aber ich bin immer so losgefahren, dass für die Stunden, die ich trainieren wollte, ich Nutrition an Bord hatte. Und das habe ich früher nie gemacht. Ah, ich kann ja an der Tanke anhalten. Dann haust du eine Cola rein und in der Cola ist aber viel weniger drin, als du denkst.
30 Gramm. 30 Gramm
genau.
Zucker.
Ist gar nichts. Ist halt gar nichts. Und du denkst immer, ja, ich habe gerade eine Cola getrunken. Das ist voll
ja,
viel.
Ja, ja, ja.
So, das,
nein,
ist in, Bullshit. Das ist in einer halben Stunde verpufft oder in 20 Minuten verpufft. Und du denkst, ja, die 3 Stunden nach Hause gehen jetzt noch oder 2.
Und worauf ich hinaus wollte, was ich halt so spannend finde, ist, weil du das angesprochen hast, weil ich das ja selber auch kenne. Ich meine, das haben wir vor Frankfurt oft gesagt, wo ich auch gedacht habe, oh, so 3-4 Kilo weniger wäre ganz gut. Und ich meine, bei mir ist es wirklich so, ich habe halt früher 62, 63 gewogen an den Race Days und jetzt geht's eher so Richtung 70. Da machen 3-4 Kilo natürlich schon einen Unterschied. Und wenn du dann halt versuchst, während des Trainings ein Kaloriendefizit zu haben, hast du halt abends solche Heißhungerattacken, dann haust du dir halt die Pizza rein und danach noch ein Tiramisu und dazu dann noch irgendwie 2 Softdrinks und dann hast du halt auf einmal eine positive Energiebilanz, wohingegen, wenn du halt während des Trainings gut fuelst, dann hast du halt diese Heißhungerattacken nicht und das wollte ich halt eingangs sagen, das Faszinierende war bei dir tatsächlich, wie schnell du vor dem Mallorca 312 dann, und mit schnell meine ich mehrere Monate, Zeitraum irgendwie von 3-4 Monaten, wo du dann ja wirklich konsequent trainiert hast und dich gut vorbereitet hast, abgenommen hast.
Ja.
Gerade eben, weil du es halt so gemacht hast, weil du halt einfach gesagt hast, nee, ich fuele jetzt jede Trainingssession so, wie es sein soll. Wahrscheinlich wirst du bei den ruhigen Einheiten jetzt auch nicht deine 100 Gramm Carbs pro Stunde zugeführt haben, sondern eher so 70 nee. Bis 80 Gramm.
Genau, aber ich bin nie unter 60 gefahren pro Stunde.
Genau. Und vor allem, ich meine, das muss man halt auch sagen, wenn du jetzt halt einfach eine ruhige Ausfahrt machst, dann kommst du ja safe auch mit 220 Watt nach Hause.
Ja, genau.
Weil du halt einfach groß,
220, ja.
Weil du halt einfach groß bist und das sind halt einfach pro Stunde zwischen 640 und 700 Kilokalorien, die du halt genau. verbrennst. So, das ist schon relativ viel und gerade auch am Anfang, als du noch nicht ganz so fit warst, ist dann natürlich auch der Kohlenhydratanteil in diesen Kalorien relativ hoch. Und da muss halt entsprechend das zugeführt werden. So, und das hast du halt gemacht. Und wenn du intensiv gefahren bist, wenn du in den Bergen unterwegs warst, dann bist du halt eher Richtung 100 Gramm gegangen. Und das ist halt einfach wirklich so immens wichtig. Und dann können wir auch das Thema wechseln. Aber es ist halt einfach echt nochmal wichtig. Was auch ganz interessant ist bei Lionel, dass er jetzt ja vermehrt darauf geachtet hat, einfach sich gesund zu ernähren, keine verarbeitenden Lebensmittel zuzuführen, sondern sich clean eating. Mhm. Was natürlich auch wichtig ist, was auch richtig ist, aber Kehrseite der Medaille ist halt, dass du natürlich mit dem Clean Eating wesentlich schwerer die Kalorien deckeln kannst, weil du halt einfach natürlich logischerweise weniger Fette hast, weniger Kohlenhydrat ist, was ja an sich gesund ist. Was, also das ist ja das Brutale daran. Und spannenderweise hatten wir wirklich schon zu meinem Sportstudium, ich weiß gar nicht, wann es Arne
1800
nach Neuseeland im alten Jahrhundert war es ja tatsächlich, da ist ein Kommilitone ganz früh, das war wirklich Ende der 90er, ist der nach Neuseeland zum Studieren gegangen. Und da haben sie schon am Institute of Sports Untersuchungen gemacht, dass es fast wichtiger ist, die Kalorien zu deckeln, auch über Chips oder über Pizza oder sonst etwas, als sich gesund zu ernähren. Natürlich musst du darauf achten, dass du deine Vitamine reinbekommst, dass du deine Mikro- und Makronährstoffe reinbekommst. Aber der Haupttreiber sind halt einfach die Kalorien. Und wenn du halt latent niedrigkalorisch unterwegs bist und dieses Energiedefizit hast, dann geht es halt nach hinten los. So.
Ja, da geht mehr kaputt, als wenn du dir Chips und Haribo reinhaust.
Absolut, absolut.
Klar musst du auch gucken, ne, dass vor allen Dingen einfach genug Nährstoffe da sind. Wenn du irgendwie einen Riesenmangel irgendwo ran hast, dann
Gemüse essen, definitiv. Genau, aber wenn du es dann on top haust, und das ist halt auch das Spannende, dass halt Lionel jetzt wirklich versucht hat, nee, ich esse jetzt nicht mehr so viel Scheiße, und schwupps rutscht er damit halt wieder rein. So, das ist halt wirklich ein extrem schmaler Grat, und ich meine, ja, nicht ohne Grund, wenn man sich das anguckt, das ist natürlich ein Monsteraufwand, den die Pro-Tour-Teams betreiben, aber das ist
alles ausgerechnet, ganz genau.
Alles ausgerechnet.
Das ist, ich habe ein geiles Video gesehen über, ich war auf der Rolle irgendwann, das war auch schon im Winter, es fällt mir gerade wieder ein, das lief dann so automatisch durch über irgendeinen Lotto-Profi, den ich nicht kenne, der einen Vlog gemacht hat, und ich dachte erst so, oh, scheiße, weg, und dann fing das aber an und ich habe einfach laufen lassen. Und es ging dann nämlich genau so einen kompletten Training Day mit dem Nutritionist und so. Und da hatte die haben dann sogar morgens immer Urin analysiert. Die mussten immer Urinproben abgeben und sowas. Und dann kam direkt dann Frühstück die Ernährungswissenschaftlerin zu ihm. Hier direkt Pulle Liter Wasser auf den Tisch. Gestern viel zu schlecht hydriert gewesen. Mhm. So kannst du nicht ins Training starten. Baller dir beim Essen, das sind deine Kalorien und ein extra Liter Wasser für dich. So, ne, also auch da, auf dem also ich glaube sogar mit Elektrolyten war es angereichert, dass es dann halt natürlich gut verfügbar eben auch ist, aber ne, da Radsport, da wird nichts mehr dem Zufall überlassen, einfach, nee. Und ich weiß, ich kann da immer nur für mich sprechen, ne, aber das Krasse ist, auch bei mir, dieses abends Snacken, was ich eben angesprochen habe. Ich versuche mich wirklich Tag über Tag auch immer gesund zu ernähren. Aber je mehr Stunden ich mache, desto höher geht abends mein Haribo-Chips-Schokolade-Verbrauch. Und wenn ich weniger trainiere, also ich kriege den nie ganz runter auf null, weil ich echt süchtig bin nach dem Zeug, was auch, also muss man auch mal drüber sprechen, ist auch nicht gut. Und ich würde das auch gerne rauscutten, aber ich kann es nicht. Ich bin da einfach abends zuckerabhängig. Ist einfach so, ist auch ganz schlimm. Aber dann kann ich auch wirklich dann, wenn ich nicht viel trainiere, dann esse ich keine ganze Tüte. So, wenn ich aber richtig viel trainiere und über 20 Stunden komme, dann esse ich abends auch mal eine Tafel Schokolade und eine Tüte Haribo. Noch so vorm Schlafen gehen. Und das ist so klar. Krass, dass bei mir dieser, ich nenne ihn jetzt mal Haribo-Index, dass der automatisch hoch und runter geht bei mir mit dem Training, was ich abends irgendwie noch esse. Und ich würde sogar sagen, dass ich über tags relativ ähnlich viel Futter. Also das dann nicht gar nicht viel mehr, weil dann ist der Magen irgendwann voll. Also, wie ist es bei dir? Hast du auch so einen Haribo-Index?
Ja, na klar. Also bei mir ist es tatsächlich exakt so, wie du beschrieben hast. Also in dem Moment, wo ich halt einfach versuche irgendwie tagsüber Kalorien zu reduzieren. Oder auch, bei mir ist es dann ja wirklich so, dass ich dann irgendwie versuche, abends keine Kohlenhydrate zu essen. Und dann natürlich sind die Tagesabläufe irgendwie auch anders, wenn du Kinder hast, weil du halt, du hast ja schon irgendwie auch so die Abendesszeiten, und dann ist danach ja nicht Feierabend, sondern danach gehe ich dann halt eigentlich ja, an 6 Tagen pro Woche nochmal an Rechner oder nahezu an 7 Tagen pro Woche nochmal an Rechner, guck, was die Athleten geleistet haben, versucht tatsächlich auch E-Mails zu beantworten und sowas alles. Also das sind alles so die Sachen, die ich dann halt irgendwie abends mache, wenn der Kleine im Bett ist. Und wenn ich, sagen wir mal, wir essen, ach, wir sind da schon auch eher spät, also Kasper geht auch spät ins Bett, aber ich würde sagen so 19 Uhr, 19.30 Uhr ist Abendessen bei uns. Dann sitze ich irgendwie um 20.30 Uhr noch am Rechner, dann ist es relativ schnell 23 Uhr. Boah, und dann so ab 10 merke ich, dann habe ich halt doch auch Hunger. Und dann halt nicht, also der Schlüssel ist, du darfst halt nicht zu Hause haben. Weißt du, wenn du dann irgendwie so Karotten da hast oder Gurken oder so, dann mache ich das auch. Wenn ich aber weiß, dass irgendwo eine Tüte Gummibärchen versteckt ist, dann ist natürlich der Griff zu dieser Gummibärchentüte, der ist natürlich da. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und wenn du dann 3 oder 4 davon gegessen hast, das macht ja gar keinen Sinn, dann ist halt ratzfatz die halbe Tüte weg. Und du kannst ja auch nicht ein Kind haben und keine Süßigkeiten zu Hause haben. Also gerade auch, wenn du ein Kind hast, was halt monsteraktiv ist und das ist jetzt nicht so, also wir achten schon auch auf gesunde Ernährung, aber wir sind jetzt auch nicht so die Eltern, die dem Kind verbieten, Süßigkeiten zu essen. Also,
ey, mal kurz haben wir irgendwann uns drüber unterhalten. Heutzutage ist ja auch so Ernährung, es ist ja alles viel weiter, auch am Wissen, was du hast und auch, du wirst jetzt, sobald du alle, die es nicht kennen, irgendwie Papa, Mama wirst du auch bei Instagram getrackt und zugespammt mit entsprechenden Reels und Ernährung für die Kids und Rezepte und ich weiß es nicht was. Und wenn ich dann zurückerinnere, ey, wir haben früher jeden Morgen schön die Smacks, Frosties, sonst was, also nur Fast Carbs, High Sugar, Low Fiber und Milch drüber. Jeden Morgen.
Also bei uns war das so, ich bin echt, meine Mama hat, deswegen tue ich mich auch unfassbar schwer, Müsli zu essen, weil meine Mutter hat wirklich, seitdem ich denken kann, hat die Müsli selber gemacht. Also sie hat wirklich im Reformhaus, hat sie immer Haferflocken gekauft. Ja,
das hat Mama mal probiert, aber das hat sie uns nicht unterjubeln können.
Doch, bei mir ging das tatsächlich, bis ich 15 war, 15, 16, dann habe ich rebelliert. Dann habe ich eine Zeit lang immer noch von Kölnflocken Schokomüsli gegessen, was ja, das ist auch nicht besser als Max, aber so ein klein bisschen
same, hast du zumindest
dieses Gefühl. Und irgendwann dann so mit 17, 18 war dann so, wo ich gesagt habe, Alter, ich esse jetzt einfach morgens Brötchen oder Brot. Und dann aber natürlich auch, oder auch Nutella und Marmelade und sowas alles. Also ich glaube Nutella unter der Woche nicht, das war dann immer eher so Wochenende.
Ja.
Aber auch Eis. Also natürlich haben wir im Sommer irgendwie 2, 3 Kugeln Eis am Tag gegessen, weil wir uns halt auch einfach nur bewegt haben. Und das ist ja jetzt auch so. Also auch
2, 3 Kugeln. Das ist doch
gelogen. Naja, ich war klein, Nicky Boy. Du warst doppelt so groß, ja, okay, wie ich, weißt du doch.
Ich weiß noch, wir haben so uns früher, ich meine, wir waren immer unterwegs. Ich habe trainiert, schwimmen und dann waren wir irgendwie noch Inline-Skates fahren und sonst was. Wir haben uns dann im Supermarkt meistens immer so Eispackungen gekauft, aber hat jeder sich so einen Liter geholt. So
einen ja, klar.
Und dann haben wir die Dinger weggeballert.
Oder auch so die Corny-Müsli-Riegel. Das ist ja auch Zucker pur.
Ich habe auch als Kind nur von Zucker gelebt, wenn ich da so zurückerinnere.
Müsli-Riegel ist ja, oder Milchschnitt. Ich glaube, ich habe mir pro Tag 3 oder 4 von diesen Milchschnitten reingedrückt. Schön aus dem Kühlschrank raus.
Ist ja gesund.
Also ja, und ich meine, letztendlich ist es auch einfach Zucker pur. So, und geschadet hat es definitiv nicht. Das muss man halt auch einfach sagen. Also das ist halt
solange du aktiv bist, ja.
Solange, ja, definitiv, na klar, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, solange du aktiv bist. So. Und ich meine, wir haben ja schon darüber geredet, ich war nie irgendwie so ein Gamer oder sowas, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Aber auch die Aktivität, die wird ja auch anders bewertet. Also da sehe ich mich selber auch, wenn ich halt irgendwie sehe, dass unser Sohn dann den ganzen Tag unterwegs ist und, keine Ahnung, jetzt 3-mal pro Woche noch Fußballtraining hat, dann nochmal in der Schule Handball spielt, dann noch Tennis spielt und du denkst immer, um Gottes Willen, der kippt ja irgendwann um. Und dann habe ich überlegt, wie war das? Ich habe den Schulranzen zu Hause weggeschmissen, habe mir einen Ball geschnappt und habe auf der Straße gekickt oder bin mit dem Ketka gefahren oder habe mit 15 dann gut mit Radsport, das war nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich hatte 2 bis 3 Mal pro Woche Handballtraining. Was habe ich die 2 Stunden vorher gemacht? Gekickt draußen, weißt du? Also das ist ja genau das Gleiche in Grün. Also das ist so. Und heute denkst du dann sofort, weil du halt eben so viel Wissen hast, um Gottes Willen, wir schaden unseren Kindern und nicht gut. Also was für ein Bullshit, weißt du? Das ist ja wirklich wirklich Schwachsinn. Aber in Bezug auf Training ist halt, ich meine, das haben wir oft genug gesagt, aber man muss es halt wirklich immer wieder betonen, Nutrition ist halt einfach extrem wichtig und gerade auch diejenigen, die halt einfach berufstätig sind, weil dann wird das Ganze halt einfach schwer planbar. Das muss man halt einfach sagen, wenn dann irgendwie noch so Kantinenessen kommt und dann hat man halt einfach sehr viele Meetings und auch das kostet ja Energie, das darf man auch nicht vergessen, das denkt man häufig, ah, ist ja nicht so schlimm, ich bin ja nur von einem Meeting ins andere gerutscht oder habe irgendwelche Projekte bearbeitet, das kostet auch Energie, so, und wenn ich dann halt noch in die Trainingseinheit gehen will, dann brauche ich irgendwie noch Zucker vorher, es darf aber halt den Magen nicht belasten und da willst du ja auch, wo wir auch mal sagen, dann greift halt einfach auch mal zu schnell verfügbaren Zuckern, das ist dann nicht schlecht, damit du halt einfach nur die Trainingseinheit durchhaust. Dann bist du aber tatsächlich oftmals erst als Berufstätiger um 21 Uhr, 21.30 Uhr mit dem Training durch, musst noch was essen, also musst die Kalorien aufnehmen, willst aber halt auch noch optimal schlafen und vielleicht bei vielen oder einigen steht dann halt am nächsten Morgen wieder Frühtraining an. Gerade jetzt, wenn man sich irgendwie vornimmt, eine Halbdistanz oder eine Langdistanz zu finishen. Und da ist es halt wirklich, das ist schon echt eine Herausforderung und ja, das Fieseste ist halt dann einfach, wenn eine Verletzung dazwischen kommt, weil das natürlich so das ist, was man wirklich überhaupt keinem wünscht, egal ob Profisportler oder Amateurathlet, weil von dem, was man gibt an Input, sind ja die Amateurathleten dem Profiathleten gar nicht so viel hinterher. Also die versuchen ja auch ihre Tage minutiös zu planen und halt irgendwie das alles zu strukturieren und optimal hinzubekommen. Klar, die haben nicht die Vergangenheit und haben nicht die Lebenskilometer und auch nicht die Zeit, so zu trainieren wie die Profiathleten, aber sie geben ja trotzdem das Beste und dann ist natürlich eine Verletzung, ja, das ist halt das Worst-Case-Szenario, ne? Das
ja,
ist
echt.
Also einfach wirklich, wirklich, wirklich fies. Also, das ist, ja, das ist das, was du als Trainer halt versuchst zu vermeiden und versuchst halt sehr viel Wissensvermittlung zu betreiben, versuchst den Athleten immer wieder zu sagen, Leute, achtet auf die Ernährung, achtet auf die Energieaufnahme, schreibst es in die Trainingseinheiten rein, machst irgendwelche Masterclasses und sagst, haut euch Abend auch irgendwie nochmal einen Eiweißdrink rein vorm Schlafen gehen und sowas alles, aber ja, bist halt einfach, der Athlet ist halt letztendlich dann immer noch A, eigenverantwortlich und B, ist es dann oftmals einfach auch wirklich noch so ein, ja, man meint, man macht es richtig, aber hat gar nicht im Überblick, wie viel das dann teilweise doch an Kalorien sind, die man tagsüber halt rausdonnert, ne?
Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, ich bin dieses Jahr selber das erste Mal on top bei diesem Game, wo ich immer dachte so, ja, passt schon, alles in Ordnung, aber es ist halt auch so eine riesige Leistungsreserve, die man noch hat, die da einfach irgendwie auf der Strecke liegt. Was mich gerade interessiert oder welche Frage nochmal aufgekommen ist, wo du gerade erzählt hast, merkst du einen Unterschied zu jetzt so neueren Athleten oder neue Leute, die in den Sport kommen und bei dir anfangen im 1:1 Coaching zu denen, die irgendwie schon lange im Sport sind und dann zu dir kommen oder sowas, was so dieses Thema Nutrition und sowas angeht?
Ich glaube, dass das Wissen viel verbreiteter ist. Also ehrlich gesagt, unabhängig davon, ob die Athleten schon länger im Sport waren. Also die Athleten, die schon einfach lange im Sport sind, die auch immer noch so motiviert sind, dass sie dann halt irgendwie ein 1:1 Coaching machen oder den Trainer wechseln, einfach nochmal einen neuen Input haben. Die beschäftigen sich so stark mit dem Sport, dass du denen jetzt letztendlich nichts Neues erzählen kannst. Also die wissen auch extrem viel. Die Athleten, die jetzt neu im Sport sind, da ist es dann eher so, die haben schon davon gehört. Wenn du wirklich, aber das mache ich ja eigentlich nicht, also so absolute Einsteiger, das ist wirklich ganz, ganz selten, dass da dann vielleicht, also die dann wirklich aus meiner Sicht unbedarft an die Sache rangehen, was ja irgendwie auch ganz schön ist. Also ich bin eigentlich eher überrascht, wie gut das Wissen eigentlich ist. Gerade auch was Ernährung anbelangt. Material ist dann eher oftmals so ein Punkt, wo man denkt, ja, da wissen viele nicht so viel oder machen da nicht so viele Gedanken sich drum und glauben gar nicht, was dann irgendwie ein Schlauch ausmachen für einen Unterschied machen kann, was Mantel für einen Unterschied machen kann, was Sitzposition für einen Unterschied machen kann, kürzere Kurbeln, so diese ganzen Sachen. Aber Ernährung ist tatsächlich so, ich glaube, das liegt auch einfach an den sozialen Medien und auch, glaube ich, wirklich, dass auch, ich habe auch das Gefühl, es wird weniger Mist erzählt. Also so, weißt du, so vor 2-3 Jahren hast du oftmals irgendwelche Aussagen gehabt, wo du wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast und gedacht hast, Alter, was redet ihr da eigentlich?
Ich habe eben gesagt noch, wo du mich nicht mehr hören konntest, Nils, dass auch die Nutrition-Hersteller mittlerweile ja super gut sind, auf alle Produkte genau draufschreiben, wie viel Gramm bei welcher Belastung und wie lange. und sowas. Ne? Das ist halt einfach, jeder weiß, was es für einen Leistungsbenefit hat und dementsprechend, ja, man sucht ja überall. Hier noch am Aero-Bike, da noch Aero-Socken, da Nutrition, das halt eben alles passt. Aber ich finde, das macht ja den Sport auch aus. Man kann ja so geil tief drin einsteigen und abnerden und ja, sich echt so ein bisschen drin verlieren.
Voll, das, ja. Ja. Und gerade was du gesagt hast, also das ist tatsächlich so, das ist ja nicht nur, sind ja jetzt nicht nur die Nutrition Brands, das sind ja irgendwie auch dann die Bike Brands, die mittlerweile sehr gute Wissensvermittlung machen. Also das ist das, was ich meinte, dass du halt über die sozialen Kanäle halt mittlerweile echt auch sehr viel Wissen bekommen kannst, wo halt einfach schon sehr viel hintersteckt, ne? Und ja. Trotzdem ist es so, ich meine, das wievielte Male haben wir jetzt das Thema aufgegriffen. So, das ist ja einfach auch schon, viele werden jetzt denken, oh, nicht schon wieder, aber wenn man sich dann halt einfach wirklich wieder die eigene Nase... Das war
oft in letzter Zeit.
Ja, aber das ist ja, aber du siehst halt einfach auch, was es für eine Relevanz ist. Und es ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie wegen Lionel Sanders ist. Das ist halt einfach auch, weil es halt auch bei unseren Athleten halt einfach jedes Mal wieder ein Thema ist. Und es reicht ja ein Athlet, wo du halt denkst, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Warum jetzt schon wieder? Und das sind ja auch das haben wir schon ganz häufig gesagt, irgendwelche Stürze, die passieren, weil Athleten unkonzentriert sind. Und dann sprichst du darum, wann ist es passiert? Es ist eigentlich nie, es passiert selten nach dem Ruhetag, es passiert selten in der ersten Trainingsstunde, es passiert immer irgendwie am Ende. Klar, shit happens, also es kann immer irgendwie ein Auto unaufmerksam sein oder sowas, aber wenn man halt konzentriert ist, wenn man genug Zucker zur Verfügung hat, dann reagiert man ja auch ganz anders. Dann sieht man sowas vielleicht auch, aber wenn man nachher halt schon so ein klein bisschen im Unterzucker ist oder halt einfach müde ist vom Training, was ja auch ein Zustand ist, der gewollt ist, also gerade wenn man irgendwie eine zweite Trainingseinheit am Tag trainiert, will man ja oftmals irgendwelche Bewegungsfolgen trainieren in Müdigkeit, also das gehört ja dazu zum Training, aber da muss man halt darauf achten, dass man halt vom Kopf her einfach noch da ist und das ist halt wirklich ganz, ganz häufig und dann schaust du halt nach und dann merkst du irgendwie, ja, die Trainingstage davor waren irgendwie fordernd und dann sagst du, hast du denn genug gegessen und auch da, jetzt in der Hitze, hast du abends halt einfach keinen Heißhunger mehr, du hast halt einfach keinen Bock mehr, was zu essen, weil du halt einfach so platt bist und eigentlich nur pennen willst, dann pennst du aber halt auch schlecht. Also, so wie du gesagt hast, es ist schon monster spannend, das Thema, und trotzdem kann man nicht aufhören, diese Themen zu wiederholen, so, weil natürlich dann doch auch immer, ja, auch viel Wissen dazukommt, ne, also gerade jetzt die letzten Jahre ist halt einfach sehr viel über Heat Prep und wie man mit Hitze umgeht, wie man das Ganze nutzen kann, wie man sich der Hitze anpassen kann, wie man die Kohlenhydrataufnahme verändert, wie man die Salzaufnahme verändert, wenn's heiß ist, so, da wird ja wirklich extrem viel geforscht und es werden halt einfach immer mehr Daten aufgenommen, was natürlich teilweise völlig übertrieben ist, was aber halt der Allgemeinheit wieder hilft, weil halt mehr Wissen und Erfahrung zur Verfügung gestellt wird aufgrund der Datenaufnahme so. Und du hast halt einfach wahnsinnig viele, ja, gerade dann halt in diesem absoluten High-Performance-Bereich, Radsport hatten wir schon mal angesprochen. Ich meine, letztendlich, wenn du dir die Dauphine de Libéré anguckst, sagt man, dass Poggi ganz deutlich gewonnen hat vor Jonas Vingegaard. Ich glaube, das war eine Minute Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Das ist ja wirklich eigentlich gar nichts. Mittlerweile ist diese Minute natürlich unheimlich viel, aber wir reden von 60 Sekunden. So, und wenn du 60 Sekunden rausholen willst, dann musst du halt einfach wirklich überall gucken, wo du halt was rausholen kannst. Hast du das gesehen, wie Pogacar sich das TT-Rad angeguckt hat von Vingegaard, als er im Zeitfahren irgendwie 15 oder 20 Sekunden verloren hat. Da war dann auch so eine Szene, wie er dann an dem Rad vorbeigegangen ist, an den Mechanikern und dann das Rad erstmal hochgehoben hat und genau angeguckt hat und sowas alles.
Geil.
Also nein. Ich glaube, das macht man nicht, wenn man den hat bewusst gewinnen lassen. Ich glaube, das kriegt er eh nicht hin, Pogi. Aber da hast du natürlich extrem viel schlaue Köpfe, die sich wirklich mit allen Details auseinandersetzen und das schwappt dann halt irgendwann entweder an Trainer über oder halt dann wirklich auch an die breite Masse und deswegen verändern sich die Themen ja auch immer und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen die Leistungen, egal ob bei den Profis oder bei den Amateuren, halt auch immer besser werden. Ne? Also das ist schon, und das ist klar, das ist mega spannend, da muss man dranbleiben und das ist super, super, super interessant.
Absolut. Nils, wir müssen gleich zum Ende kommen. Das wird heute eine sehr kurze Episode für unsere Verhältnisse, aber natürlich trotzdem über eine Stunde. Also wir sind ja immer noch podcastgerecht unterwegs. Ich wollte nur noch mal kurz so einmal bei dir reinfühlen als letztes Thema. die jetzt kommende Woche ist die letzte Eingroove-Woche, bevor wir in den 12-Wochen-Marathon-Plan starten. Wie sieht es aus bei dir?
Ja, ich habe ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, du bist wieder gefahren. Also ich bin tatsächlich letzte Woche zweimal gelaufen. Diese Woche habe ich einen Lauf schon drin, will morgen noch laufen und einen noch am Wochenende. Also dreimal laufen. Und dann muss ich mal gucken, wie die Woche danach läuft, ob es drei oder vier Läufe werden. Also vorsichtige Steigerung. Längster Lauf waren jetzt 50 Minuten. Also ich war wirklich, wirklich vernünftig nach meiner Wadengeschichte. Mobilisiere mich aber vor jedem Lauf, mache die Dehnung, Krafttraining, kann ich noch ein bisschen besser werden. Aber wie sieht's bei dir aus?
Montag, Double Run Day.
Jetzt, diese Woche.
Diese Woche. Ich bin morgens ein Sechser gelaufen, 4,50er Schnitt.
Was?
Easy weggelaufen mit einem Puls von 127 im Schnitt.
Was ist denn da los?
Dann wollte ich abends eigentlich Rad fahren, 1,5 Stunden, kleine Runde locker. Aber ich saß so lange am Rechner, dass dann schon irgendwie 20.30 Uhr war oder sowas. Und dann habe ich gedacht,
geil, Sundowner.
Ich geh in Sundowner laufen, halbe Stunde, nochmal wieder 6 Kilometer und bin nochmal ein Sechser in 4,59 draufgelaufen. Und direkt am nächsten Morgen ein Achter in 5,01.
Alter, Nicky Boy.
Drei Läufe in 24 Stunden, hat sich gut angefühlt. Geil, das muss ich jetzt nur noch durchziehen. Mittwoch war dann, das wusste ich vorher, aber war der Tag so pickepacke voll, dass ich keine Chance hatte, Training reinzukriegen. Und heute Morgen bin ich aufgestanden, ich hatte einfach Bock, ich habe rausgeguckt und es war so, es ist perfektes Wetter, ich bin früh aufs Rad, es waren noch 17 Grad,
ja, muss
ich hatte
auch,
einfach
muss
Bock
auch
auf Radfahren und morgen gehe ich wieder rennen.
Stark, also du bist drin, Fuß
ich bin,
auch keine Probleme mehr?
War noch ja, so ja, ich muss das nochmal abchecken lassen jetzt, also ich kann halt rennen ohne Probleme, ich merke es auch, wenn ich so ein bisschen leichtes, einfach kleines Lauf-Warm-up, bisschen Mobility mache, dann laufe ich auch los, ohne irgendwie Schmerzen oder dass ich es merke. Aber ich merke manchmal, wenn ich die Treppe runterlaufe, dann merke ich es. Also so Treppe runterlaufen, das Gewicht so schnell immer abfangen, dann zieht es manchmal so leicht rein an der Stelle. Und ja, das Ding ist, klingt das jetzt ab oder ist irgendwas nicht 100%? Also ich muss es auf jeden Fall noch abklären lassen, weil sobald dann irgendwie Longruns kommen und du die Wochen Kilometer hochziehst, wäre schon gut, das zu wissen, bevor man dann nach Woche 3 steht und dann wieder eine Pause einlegen muss.
Hast du denn vor Ort einen guten Physio? Weil das klingt ja schon so ein bisschen so.
Also ich habe mich direkt an Strati gewandt, dass er mich in sein Netzwerk hier einführt, weil das ist, glaube ich, das Beste. Also
ja,
das war
klar.
Auch das Ding. Ich habe halt gedacht, genau das, ne? Wo gehst du jetzt hin? Und so Köln wüsste ich jetzt, aber ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwie 40 Minuten nach Köln zu fahren. Und ja, genau. Das steht, ja, diese Woche werde ich es nicht hinkriegen, aber irgendwie Anfang nächster Woche muss ich das auf jeden Fall noch machen. Aber beim Laufen und so im Alltag keine Probleme, nur in so manchen alltäglichen Situationen wie jetzt Treppe runterlaufen, da merke ich es noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass das einmal noch so Nachwehen sind von kein Lauftraining, super ermüdet gewesen, dann die Carbon-Schuhe und dann 15 Kilometer hinten drauf gelaufen, ohne irgendwie die letzten Wochen vernünftig oder überhaupt gelaufen zu sein vor dem Bomb-Triathlon.
Ja.
Dass die Muskulatur halt einfach müde war und das dann.
Stunde 10, ne?
Ja,
Stunde
genau.
10 darfst du halt nicht vergessen und dann halt auch in der Geschwindigkeit, die du auch nicht gewöhnt warst, mit müden Beinen. Ich meine, man hat es ja auch gesehen, das sah jetzt nicht gerade grazil aus, wie du da lang gerannt bist.
Preisboxer hast du mich genannt.
Genau, Preisboxer.
Alter, das habe ich
in der 12. Runde.
Das ist so geil. Diesen Spruch, siehst aus wie ein Preisboxer in der 12. Runde, den habe ich bei allen drei Läufen, Montag und Dienstag, im Kopf gehabt und habe so richtig
schön aufrecht.
Doppelkinn, aufrecht,
ja,
spitzer
ja,
Armwinkel.
Sehr
also ich habe mich
gut.
So an alles versucht zu erinnern, was irgendwie in allen Laufvideos wir schon gedreht haben für Pushing Limits. Vorher so ein bisschen Mobility, kleines Lauf-ABC, also dass ich auch so, weil da habe ich mir gedacht, ach Stangenburg, das sah wirklich nicht gut aus, wie du da gelaufen bist. Das ist auch nicht cool dann, weißt du?
Nein.
Das ist ja, da, wie du immer sagst, da bin ich ja dann auch ein eitler Fatzke, dass das aussieht wie ein Preisboxer in der 12. Runde, das will ich ja auch nicht.
Es ist ja auch so, wenn du nicht so gerne
schlank
bist.
Hast mich gekriegt. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja, aber ist aber gut. Aber du musst halt tatsächlich gucken. Ich meine, du hast ja letztendlich, hast du ja schon noch so 2-3 Wochen, bis du bei einer Stunde bist. Also, oder du läufst jetzt, kannst jetzt ja auch am Wochenende im Grunde genommen eine Stunde als Longrun zu machen, aber
das war der Plan,
dann bist du halt nächste Woche bei einer Stunde 10. So, und ich würde sagen, so ab 1:30, wird der Impact ja echt größer, weil dann setzt halt einfach die Müdigkeit ein. Das heißt, da hast du schon noch so 3-4 Wochen Zeit. Aber da musst du natürlich stabil sein, ne? Und wenn das jetzt doch noch irgendwie so eine, ja, Disbalance ist, was es mit Sicherheit ist. Ich meine, du bist halt auch mit der Verletzung dann in eine Ironman-Vorbereitung reingegangen und das muss man halt einfach auch sagen, das ist nicht schlau und bist dann halt auch echt saustark geschwommen und Rad gefahren und bist dann halt einfach in super müdem Zustand ja den Marathon dann durchgerannt.
Und ich bin ja nochmal umgeknickt im Race, ne?
Im Race nochmal umgeknickt.
Ich bin ja auch noch auf diesen Eiswürfel getreten da und nochmal gleiche Stelle umgeknickt und ich glaube, das war es dann halt einfach.
Und dann halt einfach
nicht sauber nachgesorgt.
Monatelang nicht mehr gelaufen, so. Also das muss ja auch nichts Großes sein, weißt du? Das ist, kann halt einfach auch einfach, dass das Sprunggelenk mobilisiert werden muss, freigemacht werden muss. Das wird jetzt natürlich relativ häufig auch sein. Also ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht, wie ich das hinkriege, dass ich jetzt diese Langfristigkeit hinbekomme.
Physio.
Ja, genau. Das ist einfach echt ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, aber das ist doch cool. Also haben wir doch beide irgendwie so...
Projekt läuft an jetzt.
Läuft an, das Projekt läuft an. Scheiße, echt, ist nicht mehr lange hin und dann geht es 12 Wochen.
Nee.
Und ratzfatz.
Aber ey, ich sag's dir, die ersten Läufe, ich hatte ja gar keinen Spaß so, ne? Obwohl ich vor Bonn nochmal einmal getestet habe und dann, wo ich jetzt... morgens irgendwie um 7.30 Uhr, es war noch so leicht kühl, die Sonne ist aber schon da, blauer Himmel, es war so das Sommergefühl und dann hier über den Deich geballert, über so Schotter und du hörst keine Sau draußen, du hörst so tschick, oh, da hat's mich, da muss ich sagen, ich hatte immer gesagt, oh, laufen habe ich gar keinen Bock mehr drauf, Radfahren ist so viel geiler und jetzt bin ich wieder angefangen und bin in 24 Stunden dreimal gelaufen. Und bin richtig angefixt, direkt schon neue Laufschuhe bestellt und so geguckt, ah, vielleicht brauche ich noch mal wieder ein neues Outfit, schon bei Saysky wieder ein bisschen rumgesurft. So, das ist, ich liebe das einfach, ne? Das ist, ich bin auch so hart anfällig dafür, dass ich dann auch so richtig wieder so richtig angefixt bin. Nicht so, ja, ich mache jetzt so ein bisschen, sondern so
ganz oder gar nicht. Ist doch gut.
Ja, viel zu doll schon wieder.
Ja, ist doch geil. Ist ja auch nicht mehr, ich meine, das ist ja auch das Gute daran. Ich meine, 3 Monate vergehen echt so schnell.
Ja.
Das ist einfach und ich meine, das ist ja wirklich so.
Aber ich habe auch Respekt.
Ja gut, das ist also das definitiv, das braucht man auch, muss man auch, ist halt einfach ein Marathon. Das ist halt einfach und das, da ist es halt einfach so, Laufen ist halt einfach die verletzungsanfälligste Sportart und da muss halt einfach eins zum anderen kommen und man muss halt einfach auch vernünftig sein, gerade wenn man halt so Bock hat. Ne? Ich meine, 3 Läufe innerhalb von 24 Stunden ist jetzt auch nicht so richtig schlau. Auf der anderen Seite, 30 Minuten ist dann auch völlig okay. 30 bis 40
Minuten. Ich
wollte
es halt testen, wie es mit dem Fuß.
Ach, voll, absolut. Ja, absolut, ganz Idee. Klar. Aber also so dieses Back-to-Back, das versuche ich jetzt tatsächlich auch noch zu vermeiden. Also ich mache jetzt wirklich immer einen Lauf und dann mache ich erstmal keinen Lauf den nächsten Tag. Weil ich halt keinen Bock habe, dass es jetzt wiederkommt. Und auch die Steigerung. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, hurra, ich renne jetzt sofort eine Stunde. Weil natürlich dieses, wenn du jetzt erstmal 40 Minuten hast, gehe ich dann halt erstmal hoch auf 50 und dann kommt die Stunde. Also da will ich jetzt auch vorsichtig sein, weil sonst verlierst du halt ratzfatz wieder 2 Wochen und dann sind es dann halt doch nur noch 10 Wochen so. Also da muss man dann doch echt aufpassen. Das muss jetzt flutschen.
Nee, aber deswegen, ich bin jetzt auch dann, morgen wollte ich halt genau das, diesen 10er laufen, irgendwie um den 5er Schnitt, dass ich so auf die 50 Minuten komme und nur wenn das geht, dann Samstag eben nicht laufen, sondern nur irgendwie 1-2 Stunden locker Radfahren und dann am Sonntag wollte ich gucken, ob ich eine Stunde laufe.
Cool.
Geil. Nils, wir machen Deckel drauf für heute. Wir haben's
heute kurze Episode, aber letzte Woche war auch lange. Letzte Woche war echt eine 2 vorne. Das geht nicht.
Aber das, die Leute haben geschrieben, geil, finden wir super. Nehmt euch ruhig die Zeit, die Dinge auszudiskutieren. Ja.
Du, aber wir werden eh, guck mal, nächste Woche Vorbericht Ironman Frankfurt und dann ist auch schon rot.
Dafür kam gestern auch What the Funk noch raus.
Genau.
Der neue, also es gibt genug Podcasts zu hören.
Definitiv. Cool.
Nils.
Niggi Boy, mach's vernünftig.
Ich versuche vernünftig zu bleiben und ich werde nächste Woche berichten und dann geht's los. Dann geht die Marathonvorbereitung los.
Oh, geil. Bis dann. An.
Marathon vorbereiten. Wieder mit Nils zusammen. Ich hoffe, du kommst diesmal ins Ziel.
Ich gebe alles. Herrlich. Da gibt er mir auch noch einen. Jetzt so schön, so einen Seitenhieb noch. Ganz am Ende der 12. Runde, so ein Leberhaken. Das war so ein Leberhaken, so ein ekliger. Weißt du, du warst schon im Fallen. Das war auch so einer, wo ein Schiedsrichter dazwischen gegangen wäre. Eigentlich schon im Fallen und dann haut er noch raus, weil ich mir die Arme hochgerissen habe zum Jubeln. Niederschlag in der letzten Runde.
Oh, in diesem Sinne.
Schönes Wochenende.
Tschüss.